Der Krug ist halb gefüllt und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen gab es leider keine Podcast-Episode direkt im Anschluss an das letzte Gruppenspiel. Dafür feiern wir heute gemeinsam Bergfest und haben natürlich ein paar mehr Insights dazu im Gepäck. Zum anderen ist dieser Punkt gegen die Schweiz vielleicht gar nicht unbedingt der Dämpfer gewesen oder sollte als der wahrgenommen werden, den man so im ersten Moment vermutet hat. Alles dazu, wieso, weshalb, warum und warum das Spiel gegen Dänemark jetzt vielleicht die Ruhe vor dem großen Sturm ab dem Viertelfinale ist, gibt's jetzt auf die Ohren. Viel Spaß!
Spieltagssieger-Besieger mit dem EM-Podcast. Alles rund um die DFB-EM-Challenge von Kickbase. Powered by Scalable Capital. Der einzige Broker, den du zum Traden brauchst.
Und damit gehen wir rein. Guten Morgen, Anton. Wie geht's dir?
Servus, Bench. Mir geht's ganz gut. Das unveröffentlichte Intro vom letzten Mal hat mir leider ein bisschen besser gefallen. Da hast du nicht gesungen. Aber so ist natürlich auch überragend. Und ich würde ehrlich gesagt gleich mal anfangen und kurz zum Einordnen nochmal aufklären, warum denn die letzte Aufnahme, die ja eigentlich am Montag gekommen wäre, verschwunden ist. Und zwar hatten wir da ein bisschen Probleme mit dem Audio, beziehungsweise mit der Audiospur. Und die wurde nicht ganz aufgezeichnet, beziehungsweise nicht lückenlos aufgezeichnet. Und deswegen gibt's jetzt nochmal das Ganze in voller Länge. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil wir eben, wie schon angekündigt, auf die Dänen eingehen können, was ja am Montag noch nicht klar gewesen ist.
Ja, so sieht's aus. Also wir haben da wirklich bis gestern Abend mit Händen und Füßen gerungen, um irgendwie an die Aufnahmen zu kommen. Aber ein, zwei Mal ist das leider in der Vergangenheit auch schon passiert. Mal kann der Dienstleister da helfen, mal nicht. Und dieses Mal haben wir gesagt, so wild ist es gar nicht, weil wir jetzt eben heute einen ganz geeigneten Zeitpunkt gefunden haben, um das nachzuholen. Und ja, bezüglich Intro, ich muss sagen, wir haben ja im Voraus hier schon ganz kurz drüber gequatscht. Und da hast du ja auch schon gesagt, vielleicht ist es ein Zeichen, weil ich bin ja nicht der, der irgendwie hier besonders gerne seine Engelsstimme in Bezug auf Singen zum Besten gibt. Letztes Mal hat sich so sehr angeboten, dass ich dann durchgezogen habe. Die Audiospur ist dann verloren gegangen. Also vielleicht war es ein Zeichen von dort oben, vom Fußballgott, der gesagt hat, Junge, lass es lieber sein. Dementsprechend heute dann ganz normales Intro als kleiner Teaser, was euch heute erwartet und was uns erwartet, da sprechen wir auch später noch zu. Trotzdem haben wir gesagt, wir wollen heute auch noch einen kurzen Wrap-up, was die Gruppenphase und was die Schweiz-Partie angeht, natürlich machen. Ich denke mal, viele von euch haben ewig viel zu gelesen, hatten jetzt auch lange genug Zeit, sich Gedanken über das Spiel zu machen. Deswegen versuchen wir uns ein bisschen kürzer zu halten, sprechen aber natürlich erstmal darüber, Anton, wie und wo haben wir geschaut? Wir haben uns ja so ein bisschen als nicht unbedingt auf den Fanmeilen-Gucker geoutet. War es so auch wieder am Wochenende?
Ja, so war es auch wieder. Ich habe daheim geschaut, ich hatte ein paar Freunde zu Gast. Wir hatten eine ganz gemütliche Runde und ich habe natürlich alles vom Spiel mitbekommen, was auf der Fanmeile meine große Angst wäre, dass man da die ein oder anderen Details oder nicht den perfekten Winkel auf dem Bildschirm hat. Deswegen bin ich da nochmal im engen Kreis geblieben. Und bei dir?
Yes, ich war auch in einem mehr oder weniger engen Kreis, war aber tatsächlich dann auswärts, zumindest in der Lokalität hier in Bielefeld unterwegs. Aber auch in einem Rahmen, wo ich mir sicher sein konnte, da ist jetzt nicht unbedingt Ruhe während des Spiels, aber man hat nicht 1000 Köpfe im Weg, steht womöglich irgendwie hinter dem nächsten Baum im Park und kann gar nichts auf dem Bildschirm sehen. Also das war schon auch eher entspanntere Atmosphäre. Wo es vielleicht am Samstag anders aussehen wird. Auch dazu kommen wir gleich. Davor aber mal kurze Spieleinschätzungen. Also Montag haben wir uns hier lang und breit darüber ausgelassen. Ich glaube, heute können wir es ein bisschen kürzer halten. Also so meine Bullet Points, die ich dazu loswerden wollen würde. Zum Ersten glaube ich, für so einen kleinen Dämpfer war das dritte Gruppenspiel jetzt der perfekte Zeitpunkt. Du hast vorher absolut krasse Euphorie aufgebaut, die jetzt nicht gedämpft wurde dadurch, dass das Spiel sogar auch noch einen guten Verlauf hatte, also einen späten Ausgleich, da nochmal was für die Moral mitgenommen. Und ich denke, das war auch tatsächlich gar nicht so schlecht, dass du jetzt mal aufgezeigt bekommen hast, dass es sich eben nicht alles irgendwie von selbst runterspielt. Also ich finde, man hat schon wahrgenommen beim DFB, dass man da so ein bisschen fast irritiert war zu Beginn oder auch über das Spiel hinaus, dass sich irgendwie nicht alles so von selbst durch den 16er gespielt hat. Und da denke ich, war das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um da auch nochmal auf den Boden zu kommen, wäre jetzt die falsche Begrifflichkeit. Aber ihr wisst, wie ich es meine, um da vielleicht nochmal so ein bisschen eingenordet zu werden. Ansonsten, Schiri-Leistung fand ich wild. Ich muss sagen, ich kritisiere Schiris dann immer ein bisschen weniger oder ungerne, wenn ich sehe, dass sie zumindest eine Linie haben. Und die habe ich gesehen, weil halt auf beiden Seiten echt so wenig weggepfiffen wurde. Ärgerlich war es halt dadurch, dass auf deutscher Seite einige Situationen im 16er dabei waren. Aus meiner Sicht, also Ob Musiala da fault oder nicht, sei mal dahingestellt beim Andrich-Tor, das ist die erste Situation. Dann hast du ja zwei, drei so ganz klare Dinger, wo Musiala außen gefault wird. Einen Havertz, finde ich, da wo er die Hand an der Schulter hat, das war natürlich irgendwie 60., 70. Minute, da wusste der gefühlt schon, okay, ich krieg's eh nicht gepfiffen. Aber bei vielen anderen Schiris, wenn du da fällst, ist das auch ein Elfer. Ein, zwei weitere Aktionen, die ich jetzt schon gar nicht mehr im Kopf habe, waren auch noch dabei. Also waren ein bisschen gewöhnungsbedürftig, am Ende des Tages jetzt aber ja nicht weiter wild, weil wir trotzdem als Gruppensieger rausgehen. Und ja, so super schlecht, wie die Leistung dann jetzt teilweise gemacht wurde, fand ich es auch nicht, oder?
Ja, ich muss zugeben, ich war am Anfang auch ein bisschen enttäuscht, vor allem natürlich ob des Ergebnisses, weil ich eigentlich gedacht habe, ja okay, easy, nach den ersten beiden Spielen bis zum Viertelfinale, wo es dann wahrscheinlich gegen Spanien geht oder damals wahrscheinlich jetzt sicher, wenn man so weit kommt, nee, immer noch nicht sicher, wahrscheinlich gegen Spanien geht, dachte ich mir, ja, bis zum Viertelfinale marschieren wir easy und wir schlagen die Schweizer, wir schlagen einen Achtelfinalgegner und dann mal schauen. Das war jetzt nicht so, weil man schon auch gesehen hat, dass sich andere Mannschaften nach den ersten beiden Spielen versuchen, auf die deutsche Spielweise einzustellen. Mit ein bisschen Abstand zum Spiel fand ich es aber gar nicht so schlecht. Ich finde, Deutschland hat viele Sachen sehr, sehr gut gelöst. Es wurden zwar wenig so klare Torchancen rausgespielt, wie wir es bisher gesehen haben, aber auch da, glaube ich, wäre genug Möglichkeit da gewesen, noch ein zweites zu machen oder halt davor noch ein Tor zu schießen. Insgesamt glaube ich, dass das Stärkste einer deutschen Mannschaft ist, was auch viele gelobt haben an Nagelsmann, dass er die DFB-Elf spielen lässt wie eine Vereinsmannschaft oder es sieht so aus wie eine Vereinsmannschaft. Du hast verschiedene taktische Ansätze, du hast auch gegen die Schweiz gesehen, dass du auf einmal einen Andrich hast, der sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt, dass sich für jeden Gegner was Neues überlegt wird und vor allem im Vergleich zu Nationen wie insbesondere England, aber auch Frankreich, hast du das halt gar nicht. Da hast du nur individuelle Klasse, nur starke Spieler, die aber irgendwie auf den Platz gestellt werden, die nicht mal korrigiert werden, wenn du während des Spiels merkst, dass dein taktischer Ansatz, den du gewählt hast, nicht funktioniert oder greift. Und da, finde ich, hast du mit Deutschland schon sehr, sehr ansehnliches Spiel, wo taktisch schon Wert drauf gelegt wird, dem Zuschauer auch was zu bieten.
Ja, absolut. Also hier zum Zeitpunkt der Aufnahme Mittwochmorgen haben wir natürlich gestern Abend auch die Franzosen und die Briten wieder gesehen und ich muss sagen, das ist echt, also von Spiel zu Spiel frustet mich das mehr, dass ich mir denke, also gar nicht, weil ich irgendwie will, dass die da die Sterne vom Himmel spielen, aber weil ich mir denke, ey, auf dem Papier sind das so geile Truppen und da freust du dich auf geilen Fußball und dann kriegst du da wirklich so ein Kümmelmist hingespielt, das ist Wahnsinn, also ja, ich muss sagen, vor England hätte ich jetzt nicht allzu große Angst gehabt. Bei Frankreich ist irgendwie so die Qualität, gerade was so auch 1-gegen-1-Situationen, gerade was dann so ein Mbappé, Dembélé und Co. angeht, gefühlt nochmal was anderes, als was die Engländer da im Moment auf den Platz kriegen. Aber ja, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ist dann der Turnierbaum. Und der macht uns so einen kleinen, hoffentlich nicht Strich durch die Rechnung, aber ja, da ist der Stift zumindest mal auf dem Zettel in dem Moment. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, nachdem wir aber auch nochmal über unsere Punkte dann am Sonntag so gesprochen haben. Inwiefern, Anton, hast du so ein Spiel vorhergesehen? Wie hast du aufgestellt? Was ist bei rumgekommen?
Boah, ich habe es gar nicht wirklich antizipiert. Ich habe ein 3-1 getippt. Ich habe volle Kapelle offensiv aufgestellt. Ich habe, glaube ich, 305 Punkte oder sowas gemacht. Ich bin in der Office-Liga irgendwie Zehnter geworden oder so. Janni hat sich das Ding da, glaube ich, nee, Aileen hat sich's geholt. Aileen. Ich bin hinter Janni gewesen, Aileen hat sich's geholt. Ja, war ein voller Griff ins Klo bei diesem Spieltag. Und ich hoffe, dass es im Achtelfinale dann dementsprechend nochmal ein bisschen besser wird und ich mich da vielleicht auch mal aufs Treppchen stellen kann, was mir bisher noch nicht gelungen ist.
Yes. Bei dir? Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall an Aileen, die das Ding gezogen und scheinbar auch einigermaßen vorhergesehen hat. Damit Groß, Rüdiger und Füllkrug und Führig von der Bank gegangen ist. Ich habe die Geschichte am Montag schon mal erzählt, deswegen fühlt sie jetzt so ein bisschen nach Déjà-vu hier an. Aber ich mache es nochmal. Und zwar hatte ich natürlich so meinen ersten Draft schon ein paar Tage davor gestellt. Und da waren wir ja noch alle auf diesem Dampfer so, ja, Koch in Frankfurt nach den Wechsel in den den Wechseln in den Heimstadien vorher. Ich war der Meinung, durch Andrich Gelbe und generell so mal in ein paar Minuten kriegen wieder, könnte ein Groß gut kommen. Und hatte dazu dann Kroos und Füllkrug gestellt, weil ich Füllkrug auch tendenziell in der Startelf gesehen habe tatsächlich. Vorm Spiel war es dann so, ich natürlich unterwegs und dann verquatsche ich hier, verquatsche ich da, dann wird es irgendwie doch eng hinten raus. Hätte dann wahrscheinlich sogar noch so ein paar Minütchen gehabt und dachte mir dann, ah, weißt du was, so, ich hatte auch als Ergebnistipp, glaube ich, 2-1 drin. Oder hatte ich sogar ein 2-0? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten wir beide auch vorher gesprochen und da hatte ich schon, war ich schon so ein bisschen eher auf dem Dampfer, dass ich gesagt habe, boah, ist glaube ich echt ein unangenehmes Spiel. Die Schweiz, zweite Halbzeit letzte Woche auch schon auf Unentschieden gespielt im zweiten Gruppenspiel, wird da jetzt auch nicht sonst was abfackeln und die Räume ohne Ende geben. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, weißt du was, scheiß drauf, gehst du einfach mal mit der Elf, guckst, ob da viel gewechselt wird, weil du dir eben die Zähne da ausbeißt, guckst, ob gewechselt wird, weil einfach generell im dritten Spiel oft viel früher Wechsel sind und nimmst das Risiko. Und es hat sich am Ende einigermaßen ausgezahlt. Ich bin Dritter in der Office League geworden. Privat habe ich sogar die Eins geholt mit lediglich 410 Zählern. Also dem Ergebnis entsprechend, aber lief ganz gut für mich. Ich bin gespannt oder ich überlege tatsächlich, ob ich das so ein bisschen versuche zu adaptieren, wenn dann wirklich die richtigen Brocken demnächst kommen. Aber schauen wir mal. Meistens ändert man ja eine Stunde vor Spielbeginn dann nochmal alles und schmeißt es komplett durcheinander. Von daher brauche ich mir jetzt noch nicht allzu viele Gedanken machen. Einer, der den absolut richtigen Riecher hatte, war tatsächlich Natschko am Wochenende, der mittlerweile auch kontaktiert wurde, über Instagram auch schon bekannt gegeben wurde als Gewinner. Das erste Mal als einziger Gewinner, der ganz alleine an der Spitze stand und dann nicht sozusagen notariell bekannt gegeben werden musste. 773 Zähler an der Zahl mit Groß als Kapitän, Sané, Füllkrug und Raum. Natürlich da das Füllkrug-Raum-Tandem von der Bank noch gebracht. Also der hat wirklich richtig geliefert. Ergebnistipp 1-1 auch noch auf dem Kopf. Und insgesamt mit 773 bei dem Spiel, glaube ich, absolut verdient, oder?
Ja, total. Also auch mit richtigem Ergebnistipp natürlich eine ganz, ganz starke Nummer. Das Top-Top-Top-Team hat er nicht aufgestellt. Da hätten, glaube ich, noch mal ein paar Punkte gefehlt, weil er hat sich mit 40, 20, 20, 20 für Raum, Füllkrug, Sané und Kroos entschieden. Aber die beste Elf wäre Kroos, Andrich, Raum und Schlotterbeck gewesen. Die beste Elf, die beste Vier. Genau, aber natürlich starkes Ding. Und was ich mir, also nochmal rückwirkend gesagt, 90 Millionen aufzustellen, ist eine absolute Frechheit und grenzt schon an Überheblichkeit. Ich hoffe, dass das beim nächsten Mal nicht belohnt wird. Und was ich mir nach dem Spieltag auch gedacht habe, irgendwann sollte Deutschland nicht Europameister werden, wird jemand das Ding ziehen, der gegen Deutschland tippt und möglichst wenig Punkte antizipiert. Und da muss man sich auch gut überlegen, wann der Spieltag oder wann das Matchup gekommen ist, wo man eventuell, um in der Challenge gut zu sein, gegen Deutschland tippt.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, du hast gegen keinen Gegner jetzt wirklich eine deutliche Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland verliert. Also ich sehe keinen klaren Favoriten gegen Deutschland. Und dementsprechend finde ich es schwer, dann bei so einem 50-50-Spiel im Worst Case sozusagen, irgendwie mich da hinzustellen und zu sagen, ich tippe dann gegen Deutschland, oder? Also stell dir mal vor, dann stehst du da, 80. Minute, wir liegen 1-0 hinten, so, du bist vielleicht irgendwo vorne mit dabei, schwitzt auf die 2000 Euro Spieltagspreis und auf der anderen Seite willst du aber natürlich nicht, dass Deutschland rausfliegt, also würde mich, glaube ich, zerreißen, deswegen, ich sehe es nicht unbedingt, aber vielleicht sollten wir nicht Europameister werden, wird einer mit dieser Strategie dann zum Sieg sich selber coachen und dementsprechend interessanter Ansatz. Ich muss sagen, bis jetzt, ich meine, wir gewinnen bis jetzt alles, dementsprechend siehst du auch nur die guten Ergebnistipps oben und die Highscores, aber würde mich auch tatsächlich mal interessieren, haben wir jetzt für den Moment keine Insights zu, ob und wie sehr oder wie oft gegen uns getippt wird, ne?
Ja, wäre interessant. Fall.
Ja. Der Vollständigkeit halber haben wir auch tatsächlich noch einmal die Teampunkte dabei in der Übersicht. Wir gehen jetzt nicht auf jeden einzelnen Spieler nochmal ein, aber Deutschland mit lediglich 1162 Teampunkten, die Schweiz mit knapp 700, 695 an der Zahl, hatten da ein, zwei Spieler, die knapp über 100 performt hätten sozusagen, der Rest so im zweistelligen Plusbereich unterwegs gewesen. Wir schauen uns nochmal ganz kurz die Gruppenphase an, einfach um jetzt so ein bisschen diesen Anstoß zu finden zum Turnierbaum und durchrechnen, was jetzt natürlich wieder losgeht und wo jetzt jeden Abend Gruppe für Gruppe geschaut wird, wenn da jetzt noch ein Tor fällt oder gestern Abend, also Extremfall, wo sind mehr gelbe Karten und wer plays dann auf 2 und 3 und 4 und sonst was. Gruppenphase von Deutschland, glaube ich, wirklich souverän im Großen und Ganzen. Also erstes Spiel gegen Schottland brauchen wir nicht drüber reden. Auch zweites Spiel gegen Ungarn war dann wirklich, es waren so zwei, drei kleine Wackler drin, aber insgesamt, du hast es gesagt, mit so diesem sehr taktischen Ansatz, mit diesem eher typischen Vereinsfußball, den du spielst, nimmst du natürlich auch ein paar Risiken, was so Abstimmung zwischen einzelnen Mannschaftsteilen und sowas angeht. Das ist dann ganz normal, glaube ich, dass da nicht ein Rad so ganz sauber immer ins andere greift. Und jetzt gegen die Schweiz haben wir auch schon ein bisschen überflogen das Ganze und haben auch gesagt, es war jetzt kein die Sterne vom Himmel spielen, es war aber ein ordentliches Spiel und gerade mit dem Verlauf und hinten raus eben noch dem 1-1 ist, glaube ich, auch was so für die Chemie, für die Stimmung im Land, für alles drumherum eigentlich nur mit einem Sieg hätte besser laufen können.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel, um ehrlich zu sein, gesteigert hat, beziehungsweise auch gesteigert hat mit Hinblick auf die Gegner, die ja graduell schwerer geworden sind. Bei der Schweiz darf man auch nicht übersehen, dass da halt auch einfach eine Bombenachse mit Xhaka, Akanji, Sommer auf dem Platz steht, ein Embolo, der ein starkes Spiel gemacht hat. Du hast schnelle Flügel wie ein Ndoye, wo du halt auch wirklich einfach gefährlich werden kannst. Deswegen würde ich das Unentschieden jetzt da auch nicht zu hoch hängen. Und insgesamt bin ich schon optimistisch gestimmt, dass du im Achtelfinale eine gute bis sehr gute Partie machst und danach ist es wahrscheinlich einfach Lotterie und wer halt den besseren Tag erwischt.
So sieht's aus. Wir werfen den Blick aufs kommende Achtelfinale, was seit gestern Abend feststeht. Die Dänen werden der Gegner und bevor wir inhaltlich drüber sprechen, wollte ich dich erstmal fragen, Anton, wie und wo hast du vor, das Spiel diesmal zu schauen?
Ich traue es mich gar nicht zu sagen.
Zu Hause alleine.
Nein, ich bin da.
Du bist da?
Ich habe heute früh eine Karte geschossen.
Wie? Wo?
Über den hier DFB-Fanclub, beziehungsweise über die Turnierregistrierung. Man konnte
das sich vor dem ist Turnier ja unfassbar.
Nochmal in diesen, es gibt ja ein Kontingent auch immer für die Nationalverbände, das losgelöst von der UEFA vergeben wird und dann halt graduell stückweise nochmal für die nächsten Runden geöffnet wird. Und da habe ich mich heute früh hinter den Laptop gecampt, war um 7.15 Uhr auf der Matte, habe immer wieder eingeloggt und geguckt, dass ich da reinkomme und habe jetzt tatsächlich auch so ein Kategorie 3 Ding, also nicht mal eins von den Premium-Premium-Tickets geschossen. Leider hat mein Kollege aber keins bekommen und deswegen tuckere ich jetzt am Samstag allein hoch nach Dortmund.
Ja, Anton, dann kann ich dir zumindest, also ich weiß nicht, ob ich dich jetzt irgendwie aufmuntern muss in dieser Situation.
Ich bin
aber wenn du alleine da hochjuckelst, dann kann ich dir zumindest mal ans Herz legen, dass wir uns vielleicht vor Ort in Dortmund treffen, denn ich werde auch da sein, leider ohne Karte. Aber nachdem wir jetzt im Podcast ein ums andere Mal drüber gesprochen haben und ich immer sage, wie ich in meinem Freundeskreis schon am Diskutieren bin, ob, wann, wie, was und dass man es eigentlich mal mitnehmen muss, haben wir uns jetzt gesagt, ey, Samstag nach Dortmund ist von hier ja wirklich nur eine Zugstunde entfernt. Und vor allem hat sich auch der liebe André Schnurer, über den wir, ja, ich glaube, in der verlorenen Aufnahme Montag gesprochen haben, ne? Der Saxophon-Mann, das unoffizielle oder inoffizielle Maskottchen, wie er an vielen oder vielerorts genannt wird, ist am Samstag hat er sich für das Fanfest oder für die Fanzone an den Westfalenhallen in Dortmund angekündigt und da haben wir gesagt, Jungs, komm, dann Abfahrt jetzt, sind im Moment so ein bisschen dabei, zusammenzutrommeln, wer Bock hat und werden dann Samstag dahin fahren. Das einzige Problem, Anton, und da kommt gleich auch unser Partner für die heutige Episode ins Spiel, der passt wie die Faust aufs Auge, denn wir haben uns natürlich die Züge angeschaut. Normalerweise Hinweg gar kein Thema hier aus Bielefeld, ne? Jede Stunde ein Regio fährt darüber, Stunde Fahrzeit, gar kein Thema. Aber zurück nach einem 21-Uhr-Spiel, das ist halt echt immer problematisch. Ne? Und da fährt irgendwie ein ICE noch, wo wir aber auch nicht wissen, okay, erwische den, wenn du gewinnst, bist du natürlich noch ein bisschen dann irgendwie in der Stadt unterwegs und. Jetzt sind wir im Moment am Überlegen, fährst du Auto, wenn aber jeder irgendwie sich ein Bierchen oder zwei genehmigen will, auch irgendwie schwierig. Und ehrlicherweise ist das auch eine Strecke, die jetzt für ein Taxi, wo wir gleich hinkommen, eigentlich auch schon sehr, sehr weit ist. Ne? Trotzdem könnte man natürlich irgendwie überlegen, okay, fährt noch ein Regio dann bis Hamm, bis sonst wo, fährst du von da weiter. Und da könnte es tatsächlich interessant werden, ob wir Free Now am Wochenende nutzen werden. Denn das ist unser Partner für die heutige Podcast-Episode, der ein sehr geiles Angebot im Schlepptau hat. Das ist grundsätzlich eine Taxi-App, die im Moment mit der Aktion Dein Taxi zum Anpfiff euch garantiert pünktlich und bequem eben zum Spiel bringt und bei Bedarf natürlich auch zurück. Zusätzlich dazu bekommt ihr bei Erstanmeldung 11 Euro Startguthaben mit dem Code KB2024. Den Link dazu findet ihr dann später in den Shownotes. Also installiert euch die App gerne und seht zu, wenn ihr auch Bock auf Rudel gucken habt, dass ihr Samstag da Free Now hin und oder zurück nutzt. Denn ich glaube, das ist im Moment das größte Problem, wenn man Bock auf so Public Viewing Geschichten hat. Generell Öffis komplett voll hin und zurück, natürlich absolute Stoßzeiten. Und da ist es dann vielleicht sogar ganz angenehm, irgendwie mal um den nächsten Häuserblock mit einem Freenow-Taxi zu fahren. Für Berliner und Münchner haben wir zusätzlich noch das kleine Bonbon an der Stelle, dass da eben ein Taxi-Festpreisservice existiert. Da kriegt ihr also schon vor Abfahrt den garantiert besten Preis angeboten. Also ich glaube, insgesamt eine runde Sache. Anton, ich weiß nicht, ob du nach Dortmund da irgendwie Freenow in Betracht ziehst. Ich glaube, das ist dann wirklich viel, viel, viel zu weit. Aber gerade wenn ihr irgendwie in eurer Stadt unterwegs seid oder überlegt, Teilstrecken damit zu überbrücken, Freenow mit einem sehr geilen Angebot, 11 Euro Startguthaben, App installieren, einloggen, losfahren, Spaß haben.
Yes, nach Dortmund wird es auf jeden Fall eine Zugreise, aber bei München haben meine Ohren geklingelt. Das heißt, für die zukünftigen Spiele im Viertel, Achtel und so weiter Finale werde ich mir auf jeden Fall mal die App ziehen und reingucken.
So machen wir es. Perfekt. Anton, ich muss sagen, ich war echt überrascht eben. Du hast es mir absichtlich vorenthalten und für den Podcast aufgespart, oder? Dass du ein Ticket hast.
Ich habe es vorher in einem Halbsatz eigentlich kurz gedroppt, wo du meintest...
Wirklich?
Du meinst, du bist in Dortmund. Ich habe gesagt, so, ich auch. Aber dann habe ich keine Reaktion bekommen und ich will das auch niemandem so auf die Nase binden, weil ich glaube, dass da der Shit schon auch groß sein kann, den man bekommt, dann wenn man da irgendwie jetzt ja auch zum wiederholten Male dann dort ist.
Ja gut, also ich muss sagen, ich würde auch sehr, sehr gerne mal ein Spiel mitnehmen, aber es ist halt einfach nicht easy machbar im Moment, aber du hast da eben irgendwie die Mittel und Wege ausgekundschaftet im Voraus und bist jetzt auch dann, also ich weiß nicht, ob du das sagen willst, aber bei wie vielen Spiel bist du dann?
Ja, beim vierten. Also nicht beim vierten Deutschlandspiel, aber beim vierten. Ich hatte echt richtig, richtig Muscle, Mann. Ich habe eine Karte über meine Freundin bekommen zum Geburtstag gegen Ukraine-Rumänien, was auch noch ein super geiles Spiel war. Dann Turnierregistrierung war ich beim Deutschlandspiel in Stuttgart gegen Ungarn, was auch ein geiles Spiel war, was glaube ich auch sehr viel geiler war von der Stimmung als gegen Frankfurt, wo wir auch nochmal gleich kurz drauf zurückkommen können. Und dann war ich gestern Dänemark scouten. Ich habe Dänemark gegen Serbien gesehen, weil da eben auch ein Kumpel von seinem Vierer los, das er über die UEFA bekommen hat, noch einen Platz abzugeben hatte und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
Ja, Wahnsinn. Aber umso besser eigentlich, dass du gestern vor Ort warst, denn ich glaube, dann können wir inhaltlich mal reingehen und ja, die Insights mitbringen, die wir eben heute als Plus gegenüber einer Montagsaufnahme haben und du kannst uns ein bisschen was erzählen, was du da gestern mitgenommen hast aus dem Stadion.
Ja, also weil es ja für beide Mannschaften ums Weiterkommen ging, dass jetzt am Ende nur die Dänen erreicht haben, dachte ich eigentlich, dass es auch ein sehr, sehr geiles Spiel, sehr, sehr stimmungsgeladenes Spiel werden könnte. Aber was ich nicht richtig bedacht habe, dass dann natürlich beide auch einen Ticken vorsichtiger spielen oder vor allem vorsichtiger anfangen. Ich finde, Dänemark hat es phasenweise echt gut gemacht, den Ball ganz geil laufen lassen. Was die wirklich oft drin hatten, waren so Zuspiele, eigentlich auf dem Zehnerraum hinter die Spitze, den aber dann Eriksen meistens durchgelassen hat, der dann sofort zu Win, auch wahnsinnig wild, dass man dieses D nicht ausspricht, dass Jonas Win, den ich immer als Wind im Kopf hat, eigentlich Win ausspricht. Krank, oder?
Ist das so?
Ja, ich wusste das auch nicht, aber ich habe es in irgendeiner Übertragung jetzt gehört, dass man das D wohl ganz, ganz häufig nicht ausspricht. Ich werde ihn trotzdem weiter Jonas Win nennen, aber eigentlich ist es wohl Jonas Win.
Aber ich bin auch ehrlich, also du hast es einfach nur in der Übertragung von einem Kommentator gehört, dass der gesagt hat, das ist eigentlich so und so.
Stadionsprecher auch.
Okay, ja, dann ist was anderes. Weil ich muss sagen,
Anderson
mittlerweile
statt Anderson, das ist wohl so ein Ding.
Okay, weil den Kommentatoren traue ich da immer nur so halb über den Weg irgendwie. Ja, ja. Das ist dann oft auch so gefährliches Halbwissen gefühlt. Aber ja, wenn es jetzt irgendwie so an jedem Ort so ausgesprochen wird, dann wird da schon was dran sein. Interessant. Ja.
Aber Abfahrt wieder zurück zum Spiel. Ich fand, die Bälle auf die Stürmer waren ganz geil. Insgesamt haben die Dänen ein paar gute Passstaffetten und so hinbekommen. Großchancen gab es eigentlich nicht, vor allem nicht aus dem Strafraum. Ab und zu mal einen Abschluss irgendwie so aus zweiter Reihe oder aus einer ganz guten Distanz, die sie aber auch in den allermeisten Fällen ordentlich verzogen haben. Ich fand Dänemark nach Standards ganz in Ordnung. Da ist ja auch dieses eine Tor gefallen nach der Ecke von Eriksen, der aber schon im Aus war.
Ach so, von Wind war das auch, ja.
Ja, das war Win. Von Wind, genau.
Von Win.
Ja. Und was auch ganz, ganz wild war, ich weiß nicht, wie er es bei TuS Quelle macht, aber Standards im Aufwärmen gibt's nicht, oder?
Nee. Standards vor dem Spiel.
Die haben vor dem Spiel haben die Freistöße gemacht, die ganze Box vollgeladen, offensiv, defensiv. Der Eriksen hat da Bälle reingeklopft und dann ist er weitergegangen, wie selbstverständlich zur Ecke, hat ein paar Ecken da reingeschmirgelt.
Ja, das ist schon cool. Wir haben es manchmal, dass du so zwei, drei Ecken irgendwie schlägst oder dir nochmal einen Ball hinlegst am Ende, so einfach zum Gutfühlen nochmal einen mitnehmen.
Aber einer. einer, ja. Aber dann steht nicht die komplette Mannschaft da drin.
Nee, das ist...
Das war ja, das richtig ist seltsam.
Ja. Ja gut, ich meine, die spielen jedes Spiel Dreierkette, haben da 3 2-Meter Hühn irgendwie hinten drin stehen. Ja. Du hast gut Präsenz auch vorne drin mit so Heulund, Winn und Co. Also ja. Standard sind halt schon ein Mittel, ne? Wenn du das halt explizit total. Irgendwie als dein Mittel der Wahl auserkoren hast, dann macht schon Sinn irgendwo. Aber... Also ich muss sagen, jetzt auch mit dem, was du gesagt hast, so habe ich sie nämlich eigentlich auch wahrgenommen. Gestern muss ich sagen, ey, war ich irgendwann auch nur noch so mit halber Aufmerksamkeit dabei, weil die Spiele so unfassbar langweilig waren, ja, die späten, zählen. Zumindest bis auf die Schlussphase. Aber vorher habe ich Dänemark auch als eine Truppe wahrgenommen, auch eigentlich die letzten Jahre ja immer, die wirklich so individuell und gerade was so das Spiel mit Ball angeht, eigentlich immer ganz ordentlich unterwegs sind, einen guten, schnellen Ball spielen können. Aber was mich halt positiv stimmt, ist, dass generell in dieser Gruppe ja gefühlt keine Tore gefallen sind. Also wir haben es eben nochmal ausgezählt. 7 Tore in insgesamt 6 Spielen, 5-mal unentschieden. Also da ist gefühlt ja gar nichts passiert, wo auch Dänemark und auch England ihren Anteil haben. Und ich muss sagen, ich glaube, dem deutschen Spiel kommt es besser oder kommt es mehr entgegen, wenn du einen Gegner hast, der versucht, und also ich denke, Dänemark wird versuchen, auch viel mitzuspielen, so, das liegt schon in der Natur der Sache bei denen, wo du dann so ein bisschen die Räume auch angeboten bekommst, die aber dann halt in vorderster Front irgendwie so ein bisschen Glück und ideenlos wirken bis jetzt, als wenn du halt so eine Mannschaft hast, die dann, ich sag mal, wie Ungarn, wenn es dann defensiv bei denen noch ein bisschen besser gelaufen wäre, weißt du, die da irgendwie echt die Schotten dicht machen, hahaha, die Schotten dicht, also, ne, nee, aber wie die Schweiz jetzt irgendwie defensiv stehen und dann halt offensiv wirklich einfach diese Nadelstiche setzen, wo die wirklich gefährlich sind, so, und das erwarte ich eigentlich nicht so in einem Spiel gegen Dänemark und glaube, dass es dann den DFB vielleicht auch ein Stückchen weiter entgegenkommt, solange du trotzdem die Kontrolle übers Spiel hast, und deswegen muss ich sagen, bin ich irgendwie sehr, sehr positiv gestimmt und habe relativ wenig Sorge, auch wenn ich Dänemark für eine starke Mannschaft halte.
Ich nach dem Spiel auch total. Also Dänemark ist auch phasenweise früh angelaufen, stand aber dann auch mal mit fast 6 Mann in letzter Reihe, gerade wo es dann irgendwie gegen Ende ging und sie es einfach irgendwie wegverteidigen wollten auf dem Punkt-Safe. Aber standen halt auch die Fünferkette plus Højbjerg direkt davor. Und es war schon auch sehr, sehr bollwerkartig dann am Ende. Aber was ich als größtes Manko der Dänen sehe, die haben keinen einzigen 1 gegen 1 Spieler. Da ist keiner, der dir ein offensives 1 gegen 1 gewinnen kann. Da wird viel über Flanken mal gearbeitet, viel über Bälle aus der zweiten Reihe. Aber du hast nicht wirklich die Gefahr, dass jemand dich auf dem Flügel mal brutal nass macht und dann durchkommt. Da muss es schon irgendwie über Passstaffetten und einen guten Ball funktionieren. Und ich fand die Dänen auch im Umkehrschluss in der Defensive nicht so richtig überzeugend im 1 gegen 1. Die Serben haben ja auch ohne Kostic auf dem Flügel eigentlich keinen geilen 1 gegen 1 oder Tempozocker. Und ich glaube, dass eine Mannschaft wie Deutschland, die halt richtige Fummler hat und so, die... da auch mal so ein Turm wie Westergaard, der da halt mit 2 Metern drin steht, auch mal auswackeln können. Ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr gutes Matchup für Deutschland ist, wo du eigentlich relativ ungefährdet als Sieger rausgehen kannst.
So, dabei belassen wir es, gehen mit guter Laune, guter Stimmung und guter Voraussicht sozusagen weiter und blicken dann mal so ein bisschen auf das, was eventuell danach kommen könnte. Wir sind beide confident, dass es dann weitergeht. Und dann sieht es jetzt nach gestern, nachdem in den ersten beiden Spielen des Abends wirklich die komplett wild gegangen sind, sieht der Turnierbaum ein bisschen anders als erwartet aus. Und zwar ist Deutschland tatsächlich, ich glaube, man kann so sagen, jetzt auf der starken Seite unterwegs, denn tendenziell wartet im Viertelfinale Spanien, tendenziell wartet im Halbfinale Frankreich oder Portugal und dann eben das Finale gegen den Sieger des anderen Baums. Auf der anderen Seite haben wir dann jetzt eben die Engländer, die nicht überzeugt haben, die Niederländer, die nicht überzeugt haben, die Italiener, die nicht überzeugt haben, die Schweizer, die Deutschland hinter sich gelassen hat. Also ich glaube, es hat sich jetzt schon so herauskristallisiert, dass man eben den härteren Path bis ins Finale möglicherweise hat. Aber auch darüber haben wir Montag gesprochen, wo es eher noch nach Frankreich auf der anderen Seite aussah. Trotzdem war man schon da, dass man gesagt hat, tendenziell hat man echt den harten Weg bis ins Finale. Und wir waren dann so ein bisschen, auf dem Trichter unterwegs, dass wir gesagt haben, ja, dann lass uns doch einfach mal andersrum sehen. Das Turnier, was jetzt, glaube ich, schon als ein sehr geiles oder eins der geilsten der letzten Jahre und Jahrzehnte irgendwie ja, in Erinnerung bleiben wird, was die Stimmung drumherum angeht, was die Spiele angeht, was diese ganzen 90. Minute Winner-Goals und sowas angeht und was generell die Dramatik und die Dramaturgie angeht, könnte dann natürlich einfach mal noch einen Step höher auf der Leiter klettern, wenn man sagt, ey, du hast hier wahrscheinlich den härtesten Weg, den du die letzten Male haben konntest in so einem Turnier und gehst dann eben durch.
Ja, finde ich auch. Mich erinnert es so ein bisschen an diesen Turnierbaum in der Champions League von Real Madrid 2021-22, wo ja Bayern so früh gegen Villarreal raus ist, wo halt Real Paris hatte, wo sie Chelsea hatten, wo sie City hatten und im Finale Liverpool, wo du es dir halt am Ende wirklich richtig verdient hast, das Ding zu ziehen, wenn du weit kommst. Und das Einzige, was mich ein bisschen ärgert dabei, ist, dass England diesen leichten Baum bekommen hat, weil ich gönne das denen gar nicht. Ich gönne das den Fans nicht, weil die immer so überheblich sind und von der Premier League reden und weil die England so geil finden und weil die ihre Mannschaft so geil finden. Und dann kommt noch dazu, dass die wirklich echt gar keinen guten Fußball zeigen, dass da Potenzial verschwendet wird, dass die jetzt irgendwie in dem Turnier, wie viele Tore haben die gemacht bisher? Zwei? Die haben zwei Tore gemacht in drei Spielen.
Zwei oder drei Tore,
Mit dieser unfassbaren Offensive. Das ist wirklich schade drum, dass da irgendwie nicht weniger draus gemacht wird, aber mit ein Grund, warum ich es tatsächlich auch irgendwie Österreich, wobei die sich wahrscheinlich genauso feiern würden gegenüber Deutschland, wenn die weit kommen, wobei ich es denen auch irgendwie mehr gönnen würde, in dem Baum
auf der anderen
Seite weit zu kommen.
Also Österreich spielt tausendmal erfrischenderen Fußball, natürlich kann man da auch irgendwie von halten, was man will mit dieser ganzen, also wir brauchen das Ding jetzt auch nicht wieder zu weit aufspannen und zu groß machen, aber da ist ja so ganz klar diese absolute RB-Schule hinter, ne, Vollgasfußball, alles mögliche, alle irgendwie auch mal in diesem Kosmos da unterwegs gewesen gefühlt, aber am Ende des Tages spielen die coolen, frischen und schnellen Fußball. Das macht Spaß, den zuzugucken. Ich habe gestern Nachmittag noch mit unserem Chef Johannes gesprochen und habe ihm gesagt, ich sage dir, Österreich schlägt heute die Niederlande und geht mindestens als Gruppenzweiter durch. So, jetzt ist es natürlich, ich glaube, es ist dann sogar die Eins geworden jetzt. Ne? Dementsprechend
Eins,
ist es, ja genau. Deswegen können die da eben auch oben jetzt im nächsten Spiel auf einen recht einfachen Gegner hoffen. Und ich muss sagen, den würde ich es auch sogar gönnen. Ja klar, wird es dann so dieses, wenn die weiter als Deutschland kommen und dann hast du hier wieder ein Thema und hin und her.
Nachbarn geärgert und so weiter und bei der
Heim-EM, Passt, fair, sollen sie machen, aber den gönne ich es wirklich, wenn die da auch relativ weit kommen, weil da macht der Fußball Spaß, macht die Mannschaft Spaß und trotzdem hast du irgendwie noch so ein bisschen diesen Underdog-Charakter, dass du ja eigentlich in der Gruppe jetzt schon nicht als Gruppensieger hättest durchgehen dürfen, rein faktisch und da eben jetzt auch so ein bisschen für viele sicherlich unerwartet dann wahrscheinlich im Viertelfinale und vielleicht sogar noch weiter in der weiteren Runde stehst. Und ich glaube, gerade mit dem Turnierbaum da oben jetzt ist das auch echt absolut machbar, dass die da bis ins Halbfinale vorstoßen. Wir schauen uns das Ganze an, gucken und hoffen, dass Deutschland da ein wirklich historisches Turnier gegen historisch starke Gegner spielt. Und machen weiter, Anton. Was gibt's noch, worüber wir sprechen müssen?
Gute Frage. Ich bin gerade nicht im Plan drin. Sag du es mir.
Wir sprechen natürlich noch darüber, wie wir das Achtelfinale der Deutschen jetzt angehen. In der DFB-EM-Challenge auch da nochmal die Erinnerung. Ihr könnt jederzeit joinen, ihr könnt jederzeit neue Gruppen gründen, eure Gruppen erweitern und. Und auch der Spieltagspreis von den 2000 Euro jeweils wird wirklich nur für einzelne Spieltage ausgeschüttet. Da hat es also keinen Impact, wenn ihr bis jetzt nicht gezockt habt. Einfach gerne über em.kickbase.com im Zweifel der Challenge joinen. Da aufstellen ist eine Sache von ein paar Minuten und ihr fiebert nochmal doppelt so viel. Ja, doppelt so viel ist übertrieben, aber ihr fiebert nochmal eine gute Ecke mehr mit. Wir sprechen jetzt über unsere Achtelfinalansätze und sprechen zunächst einmal darüber, dass es ein Novum bei Kickbase gibt. Wir haben es gestern schon einmal in der Instagram-Story erklärt, wer es da noch nicht mitbekommen hat. Ich versuche es im Schnelldurchlauf nochmal. Ergebnistipp zählt nach Elfmeterschießen. Szenario, Deutschland spielt 1-1 nach 120 Minuten gegen Dänemark, gewinnt das Elferschießen 4-3, dann wäre das korrekte Ergebnis 5-4 am Ende aufsummiert. Zu Null Boni, Minuten Boni, generell alle Aktionen werden über 120 Minuten gewertet. Wenn es also 0-0 nach 90 steht, 1-1 nach 120, gibt es keinen zu Null Bonus. Und wenn wir dann zum Elfmeterschießen kommen, werden die Punkte natürlich ein bisschen abgeschwächt, weil es sonst einfach zu viel Impact hätte. Da gehen wir auf 50% von den normalen Verhältnissen, die sonst innerhalb von Kickbase gelten. Dementsprechend werden verschossene Elfmeter mit minus 30 Punkten bewertet. Verwandelte geben plus 40 und gehaltene eben plus 50 für den Torhüter. Da gibt es auch keine Lattenkracher, keine Alu-Treffer im Gesamten, keine Paradenpunkte. Da gibt es einfach nur die Punkte für verwandelte, verschossene, gehaltene Elfer. That's it. Wie verändert das unseren Ansatz, Anton?
Ist eine gute Frage. Fürs Dänemark-Spiel wird es mein Ansatz nicht groß verändern, weil ich glaube, dass Deutschland das Ding in den 90 Minuten relativ klar ziehen wird, mit vielleicht irgendwie zwei Toren Abstand. Für alle anderen Spiele danach, wo ich eventuell Verlängerung oder Elfmeterschießen sehe, werde ich meinen Tipp auf jeden Fall auf einen Ein-Tor-Vorsprung anlegen, damit ich bei einem möglichen Elfmeterschießen, wo natürlich auch die Differenz mal 2 Tore sein kann, aber wahrscheinlicher wäre, dass es nur auf 1 Tor-Differenz rausläuft, bis irgendjemand verschießt, werde ich da auf jeden Fall, um den Tendenztipp zumindest mitzunehmen, glaube ich, auf eine einfache Differenz gehen. Dann zu Null-Bonus wird sich für mich nicht viel ändern, wird natürlich über 120 eher unwahrscheinlicher, könnte man also argumentieren, mehr auf die Offensive zu gehen. Elfmeter ist natürlich eine interessante Geschichte, weil es da natürlich dann von den Startern nochmal relevanter wird, auf die zu gehen, die bei einer Verlängerung auch auf dem Platz bleiben. Also, wer wurde denn selten ausgewechselt? Auf einen Kroos. Toni Kroos zu gehen, dass es vielleicht auch relevant ist, auf einen Musiala zu gehen. Das aber auch, wenn man die Elfmeter berücksichtigt, es relevant sein könnte, einen Lücke mitzunehmen, einen Groß mitzunehmen, der eventuell kommt, um da eben mit auf Punkte zu kommen.
Yes, hört sich alles schlüssig an. Ich wäre auch damit gegangen, dass ich gesagt hätte, Dänemark rechne ich mit einem Spiel über nur 90 Minuten. Wird nicht viel verändern und danach eben genau das, was du gesagt hast. Ich werde auch absehen davon. Am Anfang bin ich noch so ein bisschen darauf gegangen, so auf die Außenverteidigerwechsel und sowas zu spekulieren. Mhm. Da habe ich mal einen Henrichs im ersten Spiel auch reingeworfen für 10 Millionen und sowas. Das werde ich auf jeden Fall nicht mehr tun, weil die Außenverteidiger für mich im Zweifel wahrscheinlich die Letzten sind, die einen Elfer schießen. Abgesehen jetzt von einem Kimmich vielleicht, aber den Rest sehe ich da eher nicht. Mhm. Und werde da auch genau eher wie du so auf die Zentralmittelfeldspieler, die kommen können, auf die Neuner, die kommen können, gehen. Und da macht es dann für mich auch absolut Sinn, wenn du mit Verlängerung rechnest. Sonst habe ich immer gesagt, so Havertz Füllkrug zu stellen, so ja, hast du da natürlich hohes Scorerpotenzial, aber du hast eigentlich nie beide zusammen auf dem Platz stehen, nimmst dir damit so ein bisschen so eine Upside, was dann einzelne Aktionen und sowas angeht. Jetzt, wenn du sagst, okay, da kriegt jeder potenziell eine ganze Stunde Spielzeit und du hast mindestens ein, wenn nicht mal 2 sichere Elferschützen dabei, da kann ich mir solche Geschichten auch sehr, sehr gut vorstellen. Also, es hat schon ein bisschen Impact, jetzt im Achtelfinale noch nicht, ab Viertelfinale müssen wir uns da, glaube ich, mal Gedanken drüber machen. Und ja, dann bin ich gespannt, ob wir mal Verlängerung und Elferschießen sehen. Für mich, für meine Pumpe wäre es ganz gut, wenn wir einfach alles über 90 machen, aber schauen wir mal. Ich glaube, gegen die ganz Großen können wir auch froh sein, wenn wir es dann hinten rausziehen. Dementsprechend können wir uns jetzt trotzdem noch einmal kurz mit dem Dänemark-Spiel beschäftigen und können wie in jeder Podcast-Episode mal darüber sprechen, wie wir generell die Startelf sehen, wie wir einzelne Positionen, die sich jetzt auch so über die Woche herauskristallisieren, Stichwort Rüdiger, wie wir da irgendwie die aktuelle Bewegung sehen, wie wir da die Tendenz zum nächsten Spiel eben am Samstag sehen und dann noch unsere MVP-Tipps abgeben. Anton, willst du reinstarten?
Yes, ich kann sehr gerne reinstarten. Und natürlich Neuer unverändert im Tor, Kimmich unverändert rechts hinten. Ich sehe Rüdiger als so fraglich, dass er nicht starten können wird, weil du, glaube ich, auch mit dem Zirkerl einfach jetzt schaust, dass der draußen bleibt und sich auf jeden Fall für Viertelfinale oder höhere Aufgaben wieder fit machen kann. Und ich glaube, dass dann eine komplett neue Innenverteidigung spielen wird mit Anton und Schlotterbeck, weil Schlotti es gut gemacht hat und Anton sehe ich einfach nochmal eine Spur über Koch. Das wäre dann auch die zukünftige Dortmund-Innenverteidigung, die da spielt. Ich glaube nicht, dass Mittelstädt rausrotiert, genauso wenig wie ich glaube, dass Havertz rausrotiert, weil ich, nachdem wir jetzt wissen, dass es Dänemark wird, ich auch glaube, dass die beiden mehr zum Spielstil der Dänen passen, dass es da sinnvoller ist, vielleicht nicht so viele Flanken reinzubügeln, weil du da hinten mit Christensen, Andersen und Westergaard auch einfach 3 Türme drinstehen hast, die wahrscheinlich, wenn du schon von vornherein auf Flanken und auf Kopfbälle spielst, dir da die meisten Dinge eigentlich rausklären werden. Und deswegen bleibe ich bei der spielstarken Kombination aus Mittelstädt, der bis auf das dritte Spiel jetzt eigentlich schon 2 gute Partien geliefert hat und immer, finde ich, sehr, sehr geile flache Bälle in den Rückraum reinlegt von außen. Und Havertz, der eben erstens eine Abwehr auch, finde ich, sehr, sehr müde macht und gute Wege macht und Räume zieht für die 3 dahinter. Und der Rest bleibt meiner Meinung nach unverändert, also weiter Andrich und Kroos und davor Gündogan, Wirtz und Musiala. Siehst du irgendwas anders?
Nee, ich sehe es am Ende des Tages alles genauso wie du. Erstmal möchte ich hier noch aufklären, ein Zirgerl ist eine Zerrung für alle Nicht-Bayern, habe ich auch zum ersten Mal heute gehört. Ist es überhaupt richtig ausgesprochen? Zirgerl?
Zirgerl, also du würdest wahrscheinlich Zirgerl schreiben Z-I-A-Zier-G-E-R-L, Zirgerl.
Zirgerl. Ja, okay, passt. Ist eine Zerrung, Freunde. Rüdiger, dementsprechend fraglich sehe ich auch Anton Schlotti in der Innenverteidigung. Eine Diskussion, die wir am Montag auch in der Aufnahme noch besprochen hatten, war eben die Linksverteidigung ein bisschen detaillierter. Also vorne drin Havertz, Füllkrug, gibt sicherlich auch einen Case für Füllkrug, aber sind wir beide mit Havertz gegangen, auch gerade weil jetzt irgendwie das Schweiz-Spiel nochmal einige ja, Aufschlüsse oder ja, viel Aufschluss darüber gegeben hat, wie Nagelsmann denkt, dass er wirklich seine erste Elf da stehen haben will, dass eben dieser sehr detaillierte taktische Ansatz auch darauf abzielt, dass du eben eine gewisse Eingespieltheit hast und so weiter und so fort. Die Linksverteidigerposition, da habe ich halt Mittelstädt jetzt im letzten Spiel, wo du das erste Mal wirklich in Situationen gekommen bist, dass du hoch angepresst wurdest, dass du da wirklich mal einen Ball unter Druck im eigenen Drittel ja, spielen, auflösen musstest, dass diese Situationen aus meiner Sicht schon immer Mittelstädts große Schwäche waren. So, ob das bei der Hertha war, ob das in Stuttgart ist, wo ihm eben der Spielstil dieses Jahr mit sehr viel Ballbesitz und ja, sehr offensivem Spielaufbau, sehr offensiver Ausrichtung seiner Position extrem entgegenkommt. Wenn es aber hinten mal eng wird, dann ist das immer seine Schwäche. Und ja, genauso wie am Montag, sage ich jetzt auch nochmal, Mittelstädt hat aus meiner Sicht 2-3 Aktionen gehabt gegen die Schweiz, wo er viel, viel Glück hatte, wo auch gerade bei der Linie, die der Schiri gefahren ist, es extrem unclever aus meiner Sicht war, 2-3 Mal so früh abzuheben, weil da hast du, also da hatten wir Slow-Mos, wo ich dachte, also wenn er den überhaupt berührt, ist es kein Foul, aber da ist er so früh abgehoben, teilweise mit Ball irgendwie vorm eigenen 16er her, wenn das nicht abgepfiffen wird, brennt es direkt komplett. Dazu hat er auch 2-3 Aktionen auf der linken Seite, wo er natürlich unter Druck und undankbar angespielt wird, aber dann auch Bälle da leicht verliert oder so irgendwie um den Gegner rumspitzeln will, nicht richtig trifft und so. Also seine ersten 2 Spiele in allen Ehren und auch das 3. Spiel war jetzt im Großen und Ganzen jetzt nicht katastrophal, aber ich finde, das hat eben schon seine Schwächen wieder sehr explizit adressiert da an der Stelle. Und gerade wo du sagst, eben Dänemark hat auch ein paar Mal echt oben angepackt und versucht viel mitzuspielen, könnte das so ein bisschen, wenn ich es jetzt ganz hart ausdrücke, die Schwachstelle in unserem Spiel werden. Ich sehe ehrlicherweise deswegen keinen Wechsel, weil A, was wir eben gesagt haben, Eingespieltheit, 2 gute Spiele vorher, guten Offensivdrang und so weiter. Der hat auf jeden Fall viele, viele Pluspunkte im Mittelstädt und ich bin ein absoluter Fan von seiner Art, Fußball zu spielen. Und auf der anderen Seite ist halt das große, ja, Manko wahrscheinlich, dass mit Raum der andere Defensivspieler auf der linken Seite genau dieselben Probleme aus meiner Sicht hat. Der schlägt eine sehr, sehr gute Flanke, wenn nicht noch besser als Mittelstädt. Der hat super Offensivdrang. Das ist ein sehr dynamischer Spieler, aber auch David Raums größte Schwäche ist es aus meiner Sicht, defensiv unter Druck zu geraten und da irgendwie ein bisschen zu fickerig zu werden dann in den Drucksituationen. Deswegen sehe ich da auch Mittelstädt, aber trotzdem ist diese Linksverteidigerposition auch dann jetzt nach dem Assist von Raum für mich die Position, wo am ehesten eine Überraschung passieren könnte, dass sich auch da, abgesehen von der Innenverteidigung, was ändert.
Ja, definitiv. Ich würde dir gerne noch einen Stat nachreichen, beziehungsweise erfragen, und zwar habe ich mir vorher auch angeschaut, weil wir ja auch von Füllkrug gesprochen haben, der als Joker ja unfassbar funktioniert, ja. Der jetzt 6 Spiele gemacht bei Europa- und Weltmeisterschaften und würde gerne einmal von dir wissen, wie oft er denn da schon gescored hat in seinen 6 Spielen.
Getroffen oder gescored?
Gescored.
Boah, ich hätte jetzt gesagt, ich war irgendwie bei 4 Toren jetzt. Ich glaube 2 bei der WM, 2 jetzt EM. Keine Ahnung, noch 1 bis 2 Assists. Ich sag 5 oder 6.
Sehr geil. 5 Scorer, 2 Tore bei der EM und 2 Tore und eine Vorlage bei der WM.
Ja.
Und hast du auch ungefähr ein Gefühl, was das für ein Scorer pro Minuten sein könnte?
Ich überlege gerade, er ist natürlich bei der WM in der Regel gestartet sogar, oder? Vertue ich mich da jetzt gerade? Nee, ich glaube, da ist er meistens...
Ich glaube, du vertust dich.
Echt?
Ja.
War da nicht dieses... Boah, ich habe so ein schlechtes Langzeitgedächtnis, das ist unfassbar. Ja gut, wenn überall als Joker, dann sage ich, macht er wahrscheinlich im Schnitt so, ja, macht er im Schnitt wahrscheinlich so 25 Minuten. In Katar vielleicht ein bisschen mehr, wo es dann um alles ging, aber jetzt ein bisschen weniger hier und da. Dann wirst du gehabt haben 5 bis 6 Einsätze, sind wir bei 125 Minuten, alle 28 Minuten.
Sehr, sehr stark, Mann. Alle 29 Minuten bei Welt- und Europameisterschaften getroffen. Und es kam ja jetzt auch direkt nach dem Spiel, dass er mit 4 Joker-Toren bei EM und WM Endrunden auch der beste deutsche Joker aller Zeiten ist. Und das finde ich schon sehr, sehr stark, aber untermauert natürlich auch, dass du gar nicht so schlecht damit fährst, den von der Bank zu bringen.
Ja, also ich denke auch, da wirst du bei dem Muster bleiben, aber ich finde es auch wirklich unfassbar, was der Typ, also dass er seine Qualitäten in der Luft und im Abschluss hat und so, und dass er ein guter Wandspieler ist und so, das ist ja öffentlich bekannt so. Und ich meine, der hat jetzt auch keine schlechte Saison in Dortmund, der hat eigentlich eine sehr gute Saison, was Scorer-Output in Dortmund angeht, gespielt. Trotzdem hat man halt immer so ein bisschen das Gefühl so, der wird jetzt nicht als Spieler mit Weltklasse-Niveau für so ein Turnier irgendwie gesehen eigentlich, aber wie der wirklich seine Situation ausspielt, auch gegen die Schweiz jetzt wieder, wie der die ein, zwei Bälle mit dem Kopf auf Havertz wirklich spot on weiterleitet, direkt gefährliche Situationen entstehen, immer einen Unruheherd, der zwei, drei Gegner auf sich zieht in der Mitte ist, trotzdem die Kopfbälle da noch pflückt, was der für einen Abschluss da gegen Schottland irgendwie 10 Sekunden gefühlt nach Einwechslung geliefert hat und so, das ist schon echt eine richtige Macht da vorne drin und ich bin sehr froh, dass er im Moment auch seine Form bestätigen kann.
Ja, definitiv. Auch, dass jetzt wieder irgendwie eventuell sogar ein Wechsel oder ein Tausch nach Stuttgart im Raum steht, ist natürlich
das ist Wahnsinn.
Unfassbar skurril. Aber das macht natürlich auch Bock, wenn langsam die Gerüchte anfangen um die Spieler bei der EM auf die nächste Bundesliga-Saison.
Ja, ich habe aber, um da nur einen Satz zu loszuwerden, als Dortmunder echt schon Angst davor, dass er wieder so ein bisschen zu sehr einfach dieses Momentum versucht wird, einzukaufen. Also ein Anton, super Verteidiger, keine Frage. Aber ob der jetzt irgendwie das Potenzial eines Schlotterbacks mit gefühlt 8 Jahren mehr auf dem Buckel und einer richtig starken Saison, sonst durchschnittlicher Bundesligaspieler mitbringt, weiß ich nicht. Soll jetzt irgendwie ähnliche Konditionen im Gehalt stehen haben, im Vertrag stehen haben. Ob du einen Guirassy jetzt lieber als einen Füllkrug holen solltest. Ich habe sogar zwischendurch darüber nachgedacht, dass sie eigentlich brutal gut zusammen sogar funktionieren könnten, weil Guirassy eben noch so ein bisschen dieses Element aus der Tiefe mitbringt und einen Füllkrug eigentlich auch sehr gut in der Doppelspitze funktionieren kann, so wie beispielsweise jetzt mit Havertz Richtung Ende gestern oder Samstag. Ich bin immer noch irgendwie 2 Tage vorher. Ich finde es alles ein bisschen gefährlich. Ich bin gespannt, was da passiert. Aber jetzt steht erstmal die weitere EM im Mittelpunkt und auch noch im Mittelpunkt steht zum einen natürlich am Samstag wieder unser MVP-Tipp auf Instagram, wo ihr euch dann unseren Tipps von jetzt anschließen könnt. Anton, deiner bitte?
Meiner war am Montag schon Flo Wirtz und dabei bleibe ich auch. Und das hat keinen besonderen Grund, dass ich ihm irgendwie auf den Kopf zusage, dass das sein Matchup wird. Ist mehr eine Bauchgefühlgeschichte. Ich fand punktetechnisch sah das schon gegen Schweiz ganz gut aus. Und warum dann einfach nicht mal mit Flo Wirtz gehen?
Ja, ich muss sagen, also Stichwort schlechtes Gedächtnis, ich erinnere mich nicht mehr, was mein Tipp war. Ich würde aber gehen mit, gut, die langweilige Wahl, weil sich, glaube ich, relativ viele Räume bieten werden, wäre natürlich Toni Kroos. Ich mache es mal ein bisschen spannender und sage, Lücke entscheidet das Ding von der Bank und wird MVP.
Oh, geiler Guess. Ja, yes. Und nochmal zu Toni Kroos zu loopen, der ja auch MVP geworden ist. Jedes Spiel ab jetzt könnte sein letztes sein, gell?
Das ist krank, ne? Das ist wirklich krank. Und ich würde ihm so brutal gönnen, wenn du jetzt halt bei diesem Turnier echt nochmal so deine ganze Klasse, die du bis jetzt schon gut auf den Platz bringst, dann mach meinetwegen, also sammel noch ein, zwei Scorer, schieß vielleicht noch einen Elfer, wenn es hinten raus richtig eng wird oder so und feier nochmal in deinem letzten Turnier hier einen Riesenerfolg. Ich meine, alles ab Halbfinale oder so wäre nochmal eine absolut runde Sache und ich muss sagen, so in meiner Wahrnehmung hängt ihm halt immer noch so ein bisschen dieses Querpass-Toni-Geschiebe und Hoeneß wollte ihn nicht und bla und diese ganze Bayern-Causa immer noch hinterher, weswegen ich bei ihm immer noch so bin, so jedes Mal, wenn der rasiert, denke ich mir so, ja Mann, Alter, die ganzen Zweifler echt rasiert damit und dementsprechend hoffe ich, dass es auch so weitergeht für ihn, meinetwegen kann er auch gerne MVP werden, wäre mir jetzt nur ein bisschen zu langweilig gewesen. Den MVP am Wochenende mit Kroos richtig getippt hat unter anderem der liebe Tobias mit 189 Punkten, eine ordentliche Ecke sogar vorbei. Die letzten Spiele war es ein bisschen enger, hat jetzt natürlich so ein bisschen der unerwartete Spielverlauf mit sich gebracht. Und bevor ich Anton dir die letzten Worte überlasse, mich schon mal an der Stelle verabschiede, oder nachdem ich dir die letzten Worte überlasse und mich an der Stelle verabschiede, gehen wir dann noch mit Tobias aus dieser Podcast-Episode raus. Viel Spaß damit.
Yes, ich verabschiede mich auch und wir hören uns am Sonntag nach dem Achtelfinale wieder, hoffentlich mit einer guten Punkteausbeute. Ciao, ciao.
Ja, guten Morgen zusammen. Das freut mich auch, dass ich den MVP-Tipp auch mal gewonnen habe nach einigen Jahren. Ich bin aber nicht wirklich ein Mann der großen Worte, das wissen alle, die mich kennen. Und habe auch nicht wirklich Grund, irgendwie groß den Mund aufzumachen nach meiner letzten Saison. Somit grüße ich einfach nur ganz lieb meine Liga-Insider-Community und dann möchte ich natürlich auch noch meine Freundin grüßen. Wer weiß, ob sie es jemals hört, aber da bin ich natürlich froh, dass sie den ganzen Quatsch, sag ich mal, über sich ergehen lässt und ich liebe dich, mein Schatz.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.